Liebe Freunde, Anweisungen an einen Unterteufel. So heißt ein Buch von C.S. Lewis. Da bringt ein Oberteufel einem Unterteufel bei, wie man am besten verhindern kann, dass Menschen zum Glauben an Gott kommen. Und eine wichtige Methode dabei ist folgendes, nämlich die Menschen auf die Vergangenheit oder die Zukunft zu orientieren und sie auf diese Art und Weise von der Gegenwart abzulenken. Weil die Gegenwart ja die einzige Zeit ist, in der man mit Gott in Berührung kommen kann. Wenn du schon Christ bist und mit Jesus schon gute Erfahrungen gemacht hast, ist das ja schön und gut. Und wenn du vorhast, auch für den Rest deines Lebens mit Jesus zu leben, ist das noch besser. Aber deine guten Erfahrungen von früher und deine guten Absichten für später, die bedeuten ja nicht allzu viel für heute. Ich habe mal in einer alten Mühle so einen Müllerspruch gelesen. Da stand, die Mühle dreht sich nicht mit dem Wind von gestern. Die Frage ist, wie stehst du jetzt zu Gott? Was hast du heute mit ihm zu tun? Welche Rolle spielt Jesus heute in deinem Leben? Du, das wäre nicht das erste Mal, dass jemand in den Gottesdienst geht und sich so ein Kissen unter den Hintern schiebt und an die Freundin kuschelt und denkt so, na mal sehen, welche von den alten Geschichten er nur heute wieder auspackt. Und auf einmal springt dich ein Wort aus der Bibel an wie die Katze aus dem Sack. Und du begreifst, Mensch, hier geht's nicht um irgendeine alte Geschichte, hier geht's um mich. Das geht um mein Leben heute. Ich erzähle euch heute von einem Gottesdienst, der sich ganz normal und gemächlich abspulte wie so eine alte Schallplatte. Bis plötzlich an einer Stelle die ganze Gemeinde hochschnipste wie von der Tarantel gestochen. Der Bericht darüber steht im Lukas-Evangelium Kapitel 4. Der Gottesdienst fand statt in Nazareth. Das ist die Stadt, in der Jesus aufgewachsen ist. Und ihr wisst ja, wie das ist in so einem kleinen Nest. Jeder kennt jeden, also jeder kannte auch Jesus, den Sohn von Zimmermann. Jahrelang hatten die dann alle gesehen, wie er in kurzen Hosen barfuß auf dem Marktplatz rumgehüpft ist, mit der übrigen Dorfjugend so Räuber und Gendarm gespielt hat. Vielleicht gab es sogar eine Stelle draußen an der Schule, an der Synagoge, wo er in die Mauer irgendwelche Männer reingeritzt hat. So wie ich das gemacht habe als Junge bei uns am Schweinestall. Ich bin so halb auf dem Dorf aufgewachsen in Dresden und mein Schulweg, der führte mich durch sogenannte Stinkegässel. Da waren links und rechts Schweineställe und die quiekten immer so. Und an die Wand von dem Schweinestall, da habe ich so als unholder Junge so üble Bemerkungen über manche mir unsympathischen Zeitgenossen reingekratzt. Ich bin viele Jahre später als erwachsener Mann mal wieder durch das Stinkgessel gegangen und habe also nicht ohne Rührung eigentlich Reste meiner frühkindlichen Wandmalereien da festgestellt. So ist das, wenn man nach einer gewissen Zeit wieder mal an die Stätte seiner Jugend kommt. Jesus war von zu Hause weggegangen und ist wieder mal jetzt zurückgekommen nach Nazareth. Er ist wieder mal zu Hause bei Muttern. Es gab sein Lieblingsessen. Kartoffelpuffer mit Apfelmus oder so, wie üblich. Und am Feiertag, da gab es Gottesdienst, wie üblich. Und Jesus trabt mit. Setzt sich auf den Platz, auf dem er als Jugendlicher immer gesessen hat. Also dorthin, wo noch unter dem Platz sein Kaugummi aus der Konfirmandenzeit klebt. In der letzten Zeit war Jesus in den Nachbardörfern rumgewandert, hatte dort gewaltig gepredigt und großen Eindruck auf die Leute gemacht. Aber hier in Nazareth, da ist er kein Fremder, der Aufsehen erregt, da ist er keine Attraktion, kein Star. Hier ist er ein schlichter Mitbürger, weiter gar nichts. Und es ist auch nichts weiter Besonderes daran, dass er im Gottesdienst die Rolle des Lektors übernimmt, also einen Abschnitt aus der Bibel vorliest. Dieses Recht hatte damals jedes Gemeindeglied und der Bürger Jesus hat dieses Recht eben für sich in Anspruch genommen. So, bis dahin ist also überhaupt nichts Auffälliges, aber ab jetzt geht es Schlag auf Schlag. Jesus verlangt, dass man ihm zum Vorlesen das Buch Jesaja gibt. Das ist schon mal ungewöhnlich, denn normalerweise wurde am Sabbat die Tora vorgelesen und nicht aus den Propheten. Was Jesus macht, ist also gegen die liturgische Ordnung. Es entspricht nicht dem vorgeschriebenen Predigtplan und schon werden die Leute stutzig. Was geht denn jetzt los? Was will denn der jetzt? Jesus klappt das Prophetenbuch auf beim Kapitel 61 und liest: Der Geist des Herrn ist bei mir, darum, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, den Blinden, dass sie sehend werden, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Jesus klappt das Buch zu, übergibt es wieder dem Kirchendiener und setzt sich hin. Hinsetzen bedeutet, jetzt will er reden, lehren, die Schrift auslegen. Und jetzt machen seine Klassenkameraden, seine Freunde und die Frau Meier von nebenan und die Kollegen vom Bau, jetzt machen die alle Stielaugen. Vers 20, alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Und jetzt fällt ihnen ein, dass Jesus in letzter Zeit in Nachbardörfern als Redner aufgetreten ist. Und jetzt erwarten sie, dass er ihnen auch mal eine schöne Rede hält. Jetzt soll der Junge doch mal zeigen, was er drauf hat. Und es erfasst sie so ein bisschen Stolz und Patriotismus. Da sagen wir, guck doch mal, was aus unserem kleinen Jesus geworden ist. So wie manche Dresdner sagen, guck mal, der kleine Deo, früher hat er die Kühe auf der Weide angeplägt, nun plägt er in der Kirche die Leute an. Aber im Gegensatz zu mir, der ich hier eine halbe Stunde predige, hält Jesus nur eine Kurzpredigt. Zunächst mal sagt er nur einen einzigen Satz, aber der hat es in sich. Und als er den raus hat, da explodiert die ganze Versammlung. Also, nachdem Jesus die Verheißungen des Propheten vorgelesen hat, der Geist des Herrn ist auf mir, ich bin gesandt, den Armen das Evangelium zu predigen, den Blinden, dass sie sehend werden, die Gefangenen, dass sie frei werden und so weiter. Und als die jetzt alle mit Teetassen großen Augen Jesus anstarren, da sagt er, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Rums aus, basta, Amen, das war's. Ein paar Sekunden ist donnernde Stille und dann geht er tumultlos. Den guten Leuten von Nazareth fängt an zu dämmern, welche Ungeheuerlichkeit der Bürger Jesus da eben behauptet hat. Der hat gesagt, was der Prophet Jesaja angekündigt hat, worauf ihr seit Jahrhunderten gewartet habt, das ist jetzt vor euren Ohren erfüllt. Der Mann, von dem der Prophet Jesaja hier redet, der bin ich. Seht ihr, das ist der Moment, vor dem der Teufel solche Höllenangst hat. Der Moment, wenn es einem gelingt, das liturgische Schema zu durchbrechen und schlagartig klar zu machen, das, was hier in diesem Buch steht, das gilt jetzt. Und was ist denn du, die in der Hölle für einen Schiss haben? Weil fürchten, dass ein paar von euch kapieren, das, was hier in der Bibel steht, das gilt jetzt. Also, was steht hier? Jesus sagt, Gott hat mich auserwählt, das Evangelium den Armen zu verkündigen. Wenn man mal im Alten Testament beim Propheten Jesaja 61 nachliest, da stellt man fest, dass dort für das Wort Arme Elende steht. Den Elenden wird eine gute Nachricht gesagt. Das Wort Elend, das bedeutet ursprünglich so viel wie Ausland. Das ist also ursprünglich eine Ortsbezeichnung und wurde erst später Bezeichnung für einen Zustand. Unsere Heimat, die ist bei Gott, im Vaterhaus. Und ein Mensch, der die Verbindung zu Gott, zum Vaterhaus abgebrochen hat, der also ohne Gott lebt, das ist der Mensch im Ausland, im Elend, der Verlorene, der Unglückliche, der sündige Mensch. Auch das Wort Sünde war übrigens ursprünglich eine Ortsangabe. Der sündige Mensch ist von Gott abgesondert, getrennt. Im Ausweis des sündigen Menschen, da steht unter der Rubrik Familienstand die Bezeichnung geschieden. Zwischen ihm und Gott ist der Ofen aus. Aber Jesus ist gekommen, um das Feuer wieder anzumachen. Der kam mitten in das Elend der Menschen, wurde selber ein Mensch und stellt jetzt die Menschen vor die Feststellung, wovon seit Jahrhunderten geredet worden ist, was seit Jahrhunderten erhofft worden ist. Das geschieht jetzt. Jesus proklamiert nicht ein Zukunftsprogramm, der fordert nicht zu Aktionen auf, der stellt keine Pläne auf, sondern der stellt einfach fest, die Verheißung ist erfüllt. Die Heilszeit ist da. Wenn du abhängig bist vom Alkohol und nicht mehr loskommst von der Droge und nicht mehr runterkommst von der Nadel und nicht mehr rauskommst aus deiner Clique, Jesus macht dich frei. Wenn du blind bist, das heißt, wenn du kein Land mehr siehst, wenn du keinen Ausweg mehr für dich siehst, Jesus macht dich sehend. Der gibt dir seinen Heiligen Geist, der gibt dir eine neue Perspektive. Trotz Arbeitslosigkeit und trotz Treulosigkeit deiner Freundin und trotz Unheilbarkeit deiner Krankheit. Und wenn du dich zerschlagen fühlst, weil du deine Arbeit nicht mehr schaffst, weil du deine Probleme nicht mehr aushalten kannst, deine Einsamkeit, deine Sehnsucht nach dem anderen Geschlecht, deine Suche nach einem Sinn des Lebens. Jesus stillt den Durst deines Lebens. So hat es doch vorhin der Wolfgang gerade mit der Band in dem letzten Lied gesungen. Jesus stillt den Durst deines Lebens. Jesus. Vertrau dich ihm doch an, lass ihn doch an dich ran. Rede ihn doch an, nimm ihn doch in Anspruch. Eins der letzten Worte, was Jesus gesagt hat in der Offenbarung hinten, ganz am Ende der Bibel. Das heißt, wen dürstet, der komme, und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Mensch, Jesus kennt doch die Sehnsüchte, die in dir drin sind. Er ist doch dein Schöpfer und Herr. Und der weiß doch, was du in deinem Leben brauchst und wonach du dich sehnst. Er möchte nur, dass du dich nicht an der falschen Quelle befriedigst, sondern dass du zu ihm kommst, dem Herrn, dem Schöpfer des Lebens. Was in diesem alten Buch drinsteht, das gilt dir und das gilt dir jetzt. Ich sage nicht, dass Jesus alle deine Probleme löst. Davon ist überhaupt gar keine Rede. Im Gegenteil, Nachfolge bringt Nachteile. Und denke nicht, dass du den Teufel los bist, wenn du Jesus nachfolgst. Im Gegenteil, dann macht der Teufel ja erst recht gegen dich mobil. Kaum hat Jesus diesen Satz gesagt. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Was also bedeutet, das, was in der Bibel steht, das gilt jetzt? Kaum hat er das gesagt, da geht schon der Teufel los. Alle, so steht hier, alle fingen an zu reden. Erst war so allgemeine Begeisterung, begnadeter Redner und so, aber dann wird denen bewusst, was Jesus gesagt hat. Und da kippt die Stimmung in der Versammlung plötzlich um. Die Leute schubsen sich gegenseitig in die Seite und sagen, hast du das gehört, was der eben behauptet hat? Der will die Erfüllung der Bibel, der will der Messias sein. Nun, den kennen wir doch. Wir wissen doch ganz genau, wer das ist doch der Jesus, der Sohn vom Josef, vom Zimmermann, bei dem wir in der Werkstatt immer die Sägespäne für unsere Meerschweinchen geholt haben. Der sagt, der kann Blinde sehend machen. Nur der denkt, wir sind blind. Wir sehen doch mit unseren eigenen Augen da hinten seine Brüder stehen, mit denen wir zusammen Fußball gespielt haben. Und dort hinten seine Schwestern, mit denen wir im Flötenkreis Mozarts kleine Nachtmusik spielen. Und der spielt sich hier auf, als wäre der der Messias. Wir wissen doch ganz genau, wo der wohnt. Ufergasse 4, unten, zweites Haus von links. Nun, das wäre doch ein Wunder, wenn der der Messias wäre. Und wenn er der Messias wäre, dann soll er uns das doch mal durch ein Wunder beweisen. Aber Freunde, Jesus hat nicht gesagt, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Augen, sondern er hat gesagt, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Die Leute verlangen ein Wunder, aber Jesus verlangt von den Leuten Glauben. Und deshalb geht er auf ihre Forderung nach einem Schauwunder nicht ein. Aber auf ihre Zweifel und ihre Fragen und ihre Gedanken, da geht Jesus ein. Und sagt zu den Leuten, ihr werdet jetzt natürlich zu mir das Sprichwort sagen, Arzt hilft dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die zu Kapernaum geschehen sind, im Nachbarort. Mach doch sowas auch mal hier in deiner Vaterstadt. Jesus sagt aber, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterlande. Und das ist eine Erfahrung, die sicher schon viele von euch gemacht haben oder noch machen werden. Ich will mal sagen, bei einer Rüstzeit in einer fremden Stadt, in der Fußgängerzone mal so im Chor ein Lied mitsingen, das ist ja kein großes Problem. Wenn du so vor dem Pulk drinnen stehst in einer fremden Stadt, da kennt dich ja keiner. Aber zu Hause im Wohnzimmer, zwischen der Tagesschau und dem Programm, was dann kommt oder so, ein einziges Wort von Gott irgendwie mal anzubringen, das ist unheimlich schwer. Immerhin ist es ja einen Versuch wert, wenn du mal versuchen würdest, zu Hause als Missionar aufzutreten. Vielleicht bist du als junger Mensch der Einzige, der deine Eltern noch zum Glauben führen kann. Immerhin, Jesus, war es ein Versuch wert, den Leuten aus seinem nächsten Umfeld das Wichtigste von Gott zu sagen. Auch wenn er damit nicht landen konnte. Kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterlande. Jesus ist sich darüber im Klaren, dass er in Nazareth, wo ihn alle so gut kennen, keinen Glauben finden wird. Aber er verlangt nun mal Glauben. Und deshalb sagt er den Bürgern von Nazareth, wenn ihr hier in meiner Heimat Israel nicht glauben wollt, dann wird die messianische Zeit eben außerhalb von Israel oder den Heiden anbrechen. Und er beruft sich auf die Bibel, dass damals zu Elias Zeiten viele Aussätzige im Land waren, aber nur einer, nämlich ein Ausländer, ein Heide, der Syrer nach Ehemann gerettet wurde. Und dass es damals viele Witwen gab, aber nämlich eine Ausländerin geheilt wurde. Und wenn euch die frohe Botschaft nicht interessiert, sagt Jesus, dann wird es eben die Heiden umso mehr interessieren. Nebenbei bemerkt, das ist die erste Predigt von Jesus, über die das Lukas-Evangelium ausführlich berichtet. Gleich in dieser Predigt redet Jesus von der Heidenmission. In den üblichen kirchlichen Predigten hört man ja von diesem Thema relativ wenig. Für die deutschen Pfarrer, da sind die Ausländer meistens nur dann erwähnenswert, wenn sie benachteiligt werden. Dabei besteht doch diese Benachteiligung der Ausländer darin, dass Millionen von denen in Deutschland und Milliarden von denen in der Welt verschwiegen wird, dass es auch für sie einen Heiland und Retter gibt, der sie von der Sünde befreien und in den Himmel bringen kann. Freunde, das oberste aller Menschenrechte ist zu erfahren, dass es einen Retter und Heiland gibt. Für jeden Menschen auf dieser Erde. Und von diesem wichtigsten Menschenrecht, da hat Jesus gleich in seiner ersten Predigt gesprochen und die Weltmission angekündigt. Aber in dem Augenblick, als er sagt, dass es auch eine Rettung für Ausländer gibt, da ist es mit den Predigten aus. Bei dem Thema Ausländermission, da packt die Leute so die Wut, dass sie Jesus packen und zur Stadt rausschmeißen. Wenn sie schon kein Wunder von ihm zu sehen kriegen, da wollen sie wenigstens sein Blut zu sehen kriegen. Der Mann soll auf der Stelle gelyncht werden. Die stoßen ihn vor sich her auf den Berg und wollen ihn runterstürzen. Das war so die Art, wie man früher die Leute beseitigte. Berg runter, Steine drauf. Eine seltsame Reaktion auf eine biblische Predigt. Oder nur eine seltene. Ich habe mal gehört von einem Evangelisten, wenn dessen Schüler von der Straßenpredigt zurückkam, da hat er immer gesagt, hat sich jemand bekehrt, hat sich jemand beschwert. Und diese beiden Fragen sollte man nach jeder Predigt stellen. Wenn beide Fragen mit Nein beantwortet werden müssen, da muss wohl an der Predigt irgendwas nicht in Ordnung gewesen sein. Hat sich jemand bekehrt, hat sich jemand beschwert. Bekehrt hat sich in Nazareth kein einziger. Aber beschwert hat sich die ganze Gemeinde. Die fanden das beschwerlich, die fanden das unerträglich, die fanden das unzumutbar, dass so einer wie Jesus der Messias sein sollte. Die fanden das unmöglich, dass der die zur Umkehr aufforderte, dass die an den glauben, dass die dem nachfolgen sollten, dass der Retter sein sollte. Die wollten ein bisschen Religion, aber die wollten keinen Retter. Und ich frage dich, was willst du eigentlich zum Beispiel hier in diesem Gottesdienst? Ich höre heute immer wieder die These, Gottesdienst muss vor allem Spaß machen, muss ein Happening sein, muss eine Love Party sein, in der Jesus, oder man sagt ja heute Jesus, gefeiert wird. Naja, ich habe nichts dagegen, wenn Leute Jesus feiern. Aber Freunde, wir sollen doch mal nicht vergessen, dass Jesus nie gesagt hat, kommt und feiert mich. Sondern er hat gesagt, kommt, folgt mir nach und nehmt euer Kreuz auf euch. Und das einzige Mal, als er uns zu einer Feier eingeladen hat, da ist das die Feier des Abendmahles, wo wir an seinen Tod denken sollen. Weil er nämlich am Kreuz gestorben ist, um die Menschheit zu erlösen. Weil er dort die Sünde der Menschheit auf sich genommen hat, deine und meine, damit wir leben können. In Nazareth jedenfalls, da wurde Jesus nicht gefeiert, da wurde der gefeuert. Aber die Stunde seines Todes war noch nicht gekommen. Der wird abgeschoben, an den äußersten Rand gedrängelt, an den Rand der Felsklippe, aber als die den runterkippen wollen, da kippt die Stimmung nochmal um. Erst war die Stimmung umgekippt, als aus einer ganz braven, sturen, steifen Gemeinde ein blutrünstiger Mob wurde. Und jetzt, als Jesus gerade davon geredet hat, dass er den Gefangenen und den Zerschlagenen in die Freiheit bringt, da wird er wehrlos von der wütenden Menge hochgeschoben, baumelt, gebeutelt zwischen diesen Schreihälsen hin und her. Er hat keinen Bodyguard, er hat keine Helfer, keine Verteidiger, er hat keine Chance. Und in dieser heiklen Situation, da zieht er nicht eine Tarnkappe aus der Tasche und verschwindet einfach. Der entwischt nicht im letzten Moment, wie im Krimi der Agent 007, sondern es steht hier in der Bibel, es bildete sich eine Gasse in der Masse und majestätisch geht er durch sie mitten hinweg. Es erhebt sich keine Faust und keine Stimme. Und in unantastbarer Hoheit geht Jesus seinen Weg. Die Erklärung für die Wirkung, die hier von Jesus ausgeht, auf seine Gegner und die Gegner verstummen lässt, die lesen wir in Vers 14. Jesus kam in der Kraft des Geistes. Bis zum heutigen Tage hat sich nichts daran geändert, dass die Leute immer wieder versuchen, Jesus abzuschieben und zu kippen. Bis zum heutigen Tage heißt es Gott, na klar, also Gott, den brauchen wir irgendwie. Alle Parteien des Deutschen Bundestages, mit Ausnahme der PTS, alle Parteien des Deutschen Bundestages sind dafür, dass der Name Gott in der deutschen Verfassung stehen bleibt. Auch wenn die gar nicht an Gott glauben. Das macht sich irgendwie gut, Gott, den können wir schon irgendwo mit unterbringen. Aber Jesus, der eine Nase hat wie wir, der soll der Sohn Gottes sein, das lehnen wir ab. Oder man sagt Wahrheit, ja, sicher ist vieles wahr, was Jesus gesagt hat. Aber dass er die Wahrheit ist, die einzige Wahrheit, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwo müssen doch die anderen, der Allah und der Krishna und der Buddha und der Lama, die müssen doch auch alle irgendwo recht haben. Oder man sagt, Gebote, Moral oder wie man heute sagt, Werte, die müssen natürlich sein. Aber so übertrieben wie Jesus, also kein Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe, also das kann man natürlich heute nicht mitmachen. Und so wird Jesus von der Gesellschaft, von der allgemeinen Meinung, zum Teil von der Kirche immer wieder abgeschoben. Und zu so einem harmlosen Bonsai Jesus zurechtgestützt, der keinem Menschen was zuleide tut. Jeder hat an ihm was auszusetzen, jeder meckert an ihm rum und jeder bastelt an ihm rum. Aber ich sage euch, es kommt der Tag, an dem Jesus wiederkommt als der Richter dieser Welt. Und dann wird es so sein wie am Ende dieser Geschichte. Dann werden, so sagt die Bibel, Himmel und Erde verschwinden. Vor seinem Anblick fliehen. Und dann wird der Chor der Meckerer verstummen. Und dann werden alle erkennen und bekennen müssen, dass Jesus der Herr ist. Auch du, wenn du jetzt noch hier sitzt und dich gegen Jesus wehrst oder ihn bezweifelst, dann, wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es keine Zweifel mehr. Sondern dann wird vor allen Augen klar werden, dass der Jesus von Nazareth der Messias der Welt ist. Und der entscheidet dann über dein ewiges Schicksal. Und deswegen lade ich dich heute zu ihm ein, dass du dich heute für ihn entscheidest.